Ja, ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für diesen Gottesdienst, für all das, was du uns schon geschenkt hast, für deine Gegenwart, für die Anfragen, die wir gehört haben, durch dein Wort, durch die Lieder, aber auch einfach durch diesen Zuspruch, dass du da bist und dass du uns lieb hast. Wir danken dir, dass wir so in dieser Weise gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Segne uns jetzt bitte. Amen. Ja, wir haben das eben in den Liedern gesungen, eigentlich in allen drei Liedern. Ich habe die Texte jetzt leider nicht hier so vor mir, sonst könnte man das ein oder andere sicherlich nochmal zitieren an der Stelle, aber Lieder, die doch zum Ausdruck bringen, unseren Wunsch, unser Verlangen, unsere Sehnsucht, dass Gott in unserem Leben etwas bewirkt, etwas verändert, dass da Altes durchbrochen wird, dass irgendwie Neues entsteht in meinem, in deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde. Lieder, die das zum Ausdruck bringen und zum Schluss einfach dieses Gebet an Gott gerichtet. Immer mehr von dir. Wir wollen Jesus besser sehen, besser verstehen, in unserem Leben mehr erfahren. Ich denke, das ist ein Wunsch, den haben wir doch immer wieder mal, dass uns das deutlich wird. Eigentlich wollen und brauchen wir von Jesus mehr. Ich möchte heute einen kurzen Brief, einen der sieben Briefe, die am Anfang der Offenbarung stehen, vorlesen, an die Gemeinde in Ephesus und einfach ein paar wenige Gedanken dazu äußern. Vielleicht so in der nächsten Zeit werden wir in die anderen Briefe auch mal hineingucken und unterschiedliche Aspekte sehen, wie Jesus mit Christen der damaligen Zeit geredet hat, wie Gott Gemeinden, die es damals ja ganz so real gab wie unsere Gemeinde hier, wie Gott mit diesen Gemeinden geredet hat, wie er sie eingeschätzt hat, was er von ihnen dachte, auch was sie brauchen in ihrem Leben. Ich denke, diese sieben einführenden Briefe in der Offenbarung, das ist sowas wie, ja, so ein seelsorgerliches Wort am Anfang an die Gemeinden und sicherlich nicht nur an diese sieben Gemeinden, die damals vor 2000 Jahren nicht ganz bestanden haben, sondern ein seelsorgerliches Wort letztlich an uns auch. Ich denke, in jedem dieser Briefe kann man sich irgendwo, irgendwie wiederfinden, auch wenn unsere Umstände heute ganz andere sind. Aber die Grundfragen unseres Lebens sind doch gleich oder ähnlich. Und Jesus redet hier seelsorgerlich mit diesen Gemeinden und er macht sie aufmerksam auf Dinge, auf Umstände in ihrem Leben. Ich lese diesen Vers aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Soweit dieser Text, dieser kurze Brief, speziell an die Gemeinde in Ephesus gerichtet. Mir sind einfach zwei Sachen aufgefallen, zwei Sachen wichtig geworden in diesem Brief. Und die möchte ich jetzt einfach nochmal herausstellen und betonen, weil ich glaube, dass sie für uns auch ganz, ganz wichtig sind. Nach dieser kurzen Einführung, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, da gehen die Meinungen auseinander, wer oder was das sein könnte. Engel, ein Botschafter Gottes, wahrscheinlich eine Leitungspersönlichkeit innerhalb der Gemeinde. Wer genau das im Endeffekt war, ist für uns wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Gott zu dieser Gemeinde redet und dass Gott dieser Gemeinde seine Gedanken über die Gemeinde kundtut, dass er ihnen einfach sagt, was er von ihnen hält. Aber er stellt sich zunächst mal vor, als einer, und das ist so die bildreiche Sprache der Offenbarung, als einer, der die sieben Sterne in seiner Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Und wenn man ins Kapitel vorher schaut, dann sieht man diese sieben Sterne, das sind eben diese sieben Engel, Leitungspersönlichkeiten vielleicht in der Gemeinde. Und die sieben goldenen Leuchter, das sind die Gemeinden selbst. Und ich finde, das ist eine wunderbare Art und Weise, diesen Brief zu beginnen. Jesus sagt einfach, wenn wir es mal so ganz kurz im heutigen Deutsch sagen würden, ich bin bei euch. Ich habe euch in meiner Hand. Er hält diese sieben Sterne. Er hält diese Verantwortlichen der Gemeinde in seiner Hand. Er ist in diesen Gemeinden zu Hause. Er bewegt sich unter diesen Gemeinden, wenn man dieses Bild einfach mal strapazieren möchte. Jesus ist bei seiner Gemeinde. Er ist da in all dem, was die Gemeinde so in ihrem Alltag bewegt und betrifft. Er hat sie in seiner Hand. Und ich denke, das ist ein wunderbarer Anfang. Und wenn man so angefangen hat, ich glaube, dann kann man im Endeffekt dann hinterher auch schreiben, was man will. Der sich so vorstellt, der verdient doch Vertrauen. Jemand, der zu Hause ist, unter diesen Gemeinden, der in ihrer Nähe ist. Eine ganz wertvolle Aussage. Und dann geht es aber weiter. Jesus ist zu Hause in der Gemeinde. Er kennt die Gemeinden, er kennt die Christen. Ich kenne deine Werke, so habe ich das eben nach der Luther-Übersetzung vorgelesen. Ich weiß alles, was du tust. Kann man vielleicht auch sagen. Ich kenne dich durch und durch. Ich habe dich gesehen, verstanden, mit all dem, was dich bewegt, jeden Einzelnen in der Gemeinde, die Gemeinde als Gesamtheit. Ich kenne dich, deine Werke. Ich kenne dich, deine Gedanken, dein Tun, alles, was dich bewegt. Und in diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus werden ein paar Sachen besonders hervorgehoben. Sachen, die, so empfinde ich das zumindest, in der positiven Weise erwähnt werden, weil es einfach auch was Positives ist. Ich kenne deine Mühe oder dein Bemühen um die Gemeinde, um Menschen, worum auch immer. Ich kenne deine Arbeit, ich kenne deine Geduld, dass du dranbleibst, dass du aushältst, auch in den Schwierigkeiten, die da sind. Ich kenne dich durch und durch in den Auseinandersetzungen, die du zu führen hast. Weiter hinten wird ausdrücklich gelobt, dass die Epheser sich mit diesen Nikolaiten auseinandersetzen, einer Irrlehre der damaligen Zeit, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das wird ausdrücklich gelobt. Ich kenne dich in all dem, was du da tust, in der Auseinandersetzung und in dem Leben, in dem Fleiß, in dem Bemühen deiner Gemeindearbeit. Ich kenne das durch und durch. Und ich habe so den Eindruck, Jesus drückt hier an dieser Stelle einfach einmal Wertschätzung dafür aus. Das heißt nicht nur, dass er das weiß, dass er allmächtig ist und das weiß. Ich denke, da schwingt irgendwie so eine Wertschätzung mit. Er möchte einfach mal sagen, ja, das ist ja gut. Das ist in Ordnung, dass ihr das so macht. Jesus kennt uns. Er weiß, was da getan wird. Und ich habe mir so mal so ein Wochenablauf hier bei uns in der Gemeinde mal so vorgestellt unter diesem Gesichtspunkt. Was passiert denn so in der Woche alles? Ich traue mich jetzt fast gar nicht anzufangen, da irgendwas aufzuzählen, weil man mehr als die Hälfte sowieso dann nicht sagen kann oder vergisst. Es sind so viele wichtige, wertvolle Sachen, die hier getan werden, die vielleicht oft gar nicht wahrgenommen werden. Da werden Menschen, da werden Geschwister besucht im Stillen, ganz treu, immer wieder. Da wird sauber gemacht, Woche für Woche werden die Toiletten geputzt und Dinge getan. Woche für Woche werden die Kinder angeleitet im Kindergottesdienst oder in der Jungschar. Woche für Woche werden Hauskreise geleitet, Gottesdienste durchgeführt und alles Mögliche, was da noch so sein kann. Woche für Woche, in aller Treue, in allem Fleiß, in aller Liebe. Und ich glaube, Jesus würde das, behaupte ich jetzt mal, vielleicht auch zu uns so sagen: Ich kenne deine Werke. Und er würde sagen, ja, das ist gut und richtig, was da passiert. Das ist wichtig, was in eurem Gemeindeleben da stattfindet. All das, all diese Arbeiten, die da fleißig getan werden, mit Pflichtbewusstsein getan werden. Ich denke, Jesus würde das respektieren. Er würde dem Wertschätzung ausdrücken. Ich kenne deine Werke. Jesus ist der, der unter den Gemeinden lebt und zu Hause ist. Gott ist gegenwärtig, singen wir manchmal. Machen wir uns das bewusst, vielleicht viel öfter bewusst, als wir das tun, dass Gott unter uns gegenwärtig ist. Und vielleicht würde auch das unser Handeln und unser Tun in der Gemeinde noch mehr beeinflussen, wenn uns das öfter noch mehr deutlich wäre. Eine kleine Kritik. Ist es eine kleine Kritik? Ich weiß es nicht. Eine Kritik äußert Jesus trotzdem an dieser Gemeinde. Aber ich habe gegen dich. Bei all dem, was er hier sieht, am Positiven, am Fleiß, am Pflichtbewusstsein, an vielen Arbeiten, die getan werden, bei all dem fällt ihm auf, dass die Gemeinde ihre erste Liebe verlassen hat. Also all das, was das Gemeindeleben ausmacht, funktioniert auch offensichtlich ohne diese erste Liebe. Es geht auch ohne diese erste Liebe voran und weiter und es entsteht Frucht und es geschieht vieles. Aber Jesus klagt das ein: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt oder verlassen hast, verlässt, auf dem Weg bist, sie zu verlassen. Und ich habe mich das gefragt, die erste Liebe, was ist das eigentlich? Und ich möchte jetzt nicht so in dieses Klischee reindrücken, von dem Liebespärchen, was die erste verliebte Zeit miteinander erlebt, da gibt es sicherlich Parallelen. Aber ich glaube, das ist eigentlich mehr, was Jesus hier meint. Diese erste Liebe, was ist das? Und wer liebt da überhaupt wen? Ist das die Liebe der Gemeinde, die Liebe der Gläubigen zu Jesus? Bestimmt ist das irgendwie gemeint. Aber ich glaube, da gehört mehr dazu. Wenn wir ins Neue Testament hineingucken, dann ist Liebe zu Gott immer auch gleichgesetzt mit der Liebe zum Bruder und zur Schwester. Im Neuen Testament kann man das eigentlich gar nicht getrennt denken. Der Johannes sagt, dass wer behauptet, er würde Gott lieben und liebt seinen Bruder nicht, der lügt, der macht sich was vor. Das gehört irgendwie zusammen und ich glaube, das hat ja auch mit dieser ersten Liebe zu tun. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus vom Herzen lieben, dann heißt das, dass auch die Menschen, die Geschwister in der Gemeinde von Herzen geliebt werden. Ich glaube, das bedingt sich. Diese erste Liebe, wie will man sie beschreiben? Mit Begeisterung vielleicht, die man empfindet. Die erste Liebe, ich glaube, sie sucht Nähe, sie sucht die Verbindung, sie sucht das Wort, die Ansprache und sie will selbst ansprechen. Die erste Liebe sucht die Nähe zum anderen. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, als jemand, der nicht in einem christlichen Umfeld groß geworden bin. Ich habe Sachen in mich aufgesogen. Ich konnte gar nicht oft genug im Jugendkreis und in irgendeinem Hauskreis und in irgendeiner Bibelstunde sein. Und naja, aber im Laufe der Jahre wird das anders. Vielleicht auch durch ein Theologiestudium wird das anders, dieses Empfinden, was man da hat, diese Begeisterung. Das ist eigentlich ein Jammer, dass es so ist, aber ich erlebe es so. Die erste Liebe sucht die Nähe und sie sucht das Wort, die Verbindung. Und ich glaube auch, die erste Liebe sucht ja Treue und Vergebung. Und da möchte ich dieses Bild, dieses Klischee vielleicht doch mal gebrauchen, wenn man so richtig über beide Ohren verliebt ist. Ich glaube, da kann der andere unheimlich viel falsch machen, ohne dass einen das im geringsten stört. Da sieht man über Sachen hinweg, da würde man bei 1000 anderen Leuten bei viel geringeren Anlässen schon anfangen zu schimpfen und zu meckern. Die erste Liebe ist in der Lage, wirklich von ganzem Herzen zu vergeben. Vielleicht nicht die Fehler zu ignorieren oder drüber wegzusehen, aber von ganzem Herzen in der Lage zu vergeben. Jesus vergibt uns, das ist diese Liebe. Und wir dürfen, wenn wir in dieser ersten Liebe leben, von ganzem Herzen mit Jesus leben und diese Liebe, diese Vergebung auch weitergeben. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass man so in der Alltagsroutine, in den vielen Aufgaben, vielleicht auch wenn man sich auseinandersetzen muss mit Irrlehrern, da fängt man plötzlich an zu reflektieren und nachzudenken. Man muss sich abgrenzen von irgendetwas. Und das, was sich in einem abspielt, der Glaube, wird vielleicht ein Stück weit härter, sachlicher. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Ich glaube, die erste Liebe ist ja zu grenzenloser Vergebungsbereitschaft, von grenzenloser Vergebungsbereitschaft. So diese Frage, die Petrus gestellt hat, wie oft muss ich denn vergeben? Ich glaube, das ist eine Frage der Routine, des Pflichtbewusstseins. Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, dass man eigentlich immer bereit sein sollte zur Vergebung, das ist nicht irgendwie begrenzt, das ist nicht eingeschränkt, da gibt es nicht irgendwann einen Punkt, da soll ich nicht mehr meinem Nächsten, meinem Bruder, meiner Schwester vergeben. Dieses Eingrenzen, das ist die Frage der Routine. Die Frage der ersten Liebe ist, ja, die stellt diese Frage wahrscheinlich gar nicht. Sie ist einfach bereit zur Vergebung. Und Martin Luther King hat einmal gesagt, Vergebung, das ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil. Und ich glaube, das ist etwas, das meint dieser Brief ja auch, wenn er von dieser ersten Liebe redet. Nicht nur, aber auch. Dass diese Liebe, dass diese grenzenlose Bereitschaft Jesu wirklich die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, ist nicht richtig zu finden in allen Punkten, aber sie so zu nehmen, wie sie sind und zu akzeptieren und zu vergeben. Nicht alles gut zu heißen, aber zu vergeben und anzunehmen, das ist hier auch gemeint. Und ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Umfeld, in dem die Epheser gelebt haben, gefehlt hat. Vergebung, Vergebungsbereitschaft. Den anderen so nehmen, wie er ist. Und ich glaube, nicht umsonst ist der Nachsatz, diese Verheißung und diese Aufforderung am Ende des Briefes doch deutlich. Das ist gar nicht so einfach. Da ist von Sieg dann im Endeffekt die Rede, aber ein Sieg will errungen werden. Diese Offenheit zu haben, diese Vergebungsbereitschaft zu haben, ich will bewusst nicht von Toleranz reden, diese Vergebungsbereitschaft zu haben, das muss erstritten sein. Das fällt einem nicht einfach so zu. Aber Vergebung verzichtet auf Rache, verzichtet auf Konsequenzen. Vergebung ist bereit, den niedrigen Weg zu gehen, vielleicht auch mal einen Nachteil einzustecken, um der Vergebung willen. Darum, um die Liebe dem anderen deutlich zu machen. Wer vergibt oder wer bereit ist zu vergeben, sieht auch bei sich selbst Fehler, die zu korrigieren sind. Er ist offen dafür, dass er selbst auch nicht perfekt ist. Und noch ein kurzes Zitat von C.S. Lewis, der sagte mal, ein Christ, oder Christsein heißt, das Unentschuldbare vergeben, weil Gott das Unentschuldbare vergeben hat. Ich glaube, das ist auch gemeint, wenn hier von dieser ersten Liebe die Rede ist. So aufeinander zuzugehen. So miteinander umgehen können. Und wir haben da neulich drüber geredet. Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Wie ist das mit unterschiedlichen Meinungen? Traut sich jeder, das zu sagen, was er denkt? Kann er sich das trauen, weil er genau weiß, egal was der andere denkt, ich bin hinterher angenommen und ich krieg, ja, vergeben klingt jetzt gleich wieder so einordnend, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich kann das einfach sagen, weil ich genau weiß, unter uns herrscht eine Atmosphäre, in der man sich gegenseitig annehmen und vergeben kann, wenn denn da irgendwo ein Fehler sein sollte. Ich glaube, das meint es, diese erste Liebe zu haben, furchtfrei Dinge sagen zu können, auch furchtfrei mal einen Fehler machen zu können und genau zu wissen, die Geschwister stehen trotzdem hundertprozentig, so wie vorher, auch zu mir. Jesus mahnt in dieser Gemeinde die erste Liebe an. Und ich glaube, die erste Liebe, ja, das ist etwas, da müssen wir uns danach ausstrecken. Das fällt keinem von uns zu, das hat keiner von uns einfach so greifbar und so hundertprozentig. Aber so wie Jesus jedem von uns diese Liebe entgegenbringt, so dürfen wir diese Liebe, diese Vergebung auch weitergeben. Wir wollen das lernen. Ich glaube, man muss es lernen. Anders wird es nicht gehen. Und das ist ein anstrengender Weg. Ein Sieg, der errungen werden will. Aber wer ihn erreicht, wer siegreich ist, heißt es zum Schluss in der Verheißung, der wird in Gottes Paradies vom Baum des Lebens nehmen können. Eine gewaltige Verheißung in die Ewigkeit hinein. Aber diesen Weg, den müssen wir gehen und den müssen wir gehen wollen. Gott lobt bei dieser Gemeinde die Treue, das Pflichtbewusstsein, die Arbeit, die viele, viele Arbeit, die getan wird. Und er mahnt an, dass trotz aller Arbeit die Liebe, die Vergebungsbereitschaft ausbaufähig ist, dass wir da wachsen können und wachsen sollen. Und ich denke, wir dürfen das für uns, ich möchte das für mich und wir dürfen das für uns als Gemeinde ganz, ganz persönlich nehmen. Es zu lernen, in dieser ersten Liebe zu leben und dem anderen genau so zu begegnen. Amen.